Die Barmherzigkeit Gottes, das ist heute unser Thema und dazu begrüßt Sie Marion Kuhl. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Die Barmherzigkeit Gottes ist so groß und überreich, dass wir sie eine Ewigkeit lang betrachten können. In der Sendereihe Spiritualität widmen wir ihr dieses Jahr eine Reihe. Schwester Faustina bezeichnet die Barmherzigkeit als die größte Eigenschaft Gottes. Sie ist der Ausdruck der Liebe uns gegenüber, die wir immer hinter der Liebe, hinter dem christlichen Ideal weit zurückbleiben. Und trotzdem gilt auch uns der Auftrag Jesu, seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit macht Schluss mit den Berechnenden, wie du mir, so ich dir, dem Abweisenden, was geht das mich an, oder auch dem Vorwurfsvollen, daran bist du selbst schuld. Sie ist Nächstenliebe, ganz praktisch und vor allem auch Gottes Liebe zu uns ganz konkret. Wir betrachten die Barmherzigkeit Gottes und die Konsequenzen für unser Leben daraus aus dem Blickpunkt der Offenbarung Jesu an die heilige Schwester Faustina Kowalska und die Reihe hält uns Pater Hans Purp aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Er hat zu diesem Thema ein Buch im Unio Verlag herausgegeben mit dem Titel »Die Barmherzigkeit Gottes – Heilmittel für Seele und Leib nach dem Tagebuch der Schwester Faustina«. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Freuen uns auf Ihren Vortrag, dass Sie uns weiter in dieses Geheimnis einführen.
Ja, gerne. Liebe Brüder und Schwestern, wir fahren einfach fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe Ihnen letztes Mal von dem Tag der Barmherzigkeit gesprochen, den Jesus erbeten hat, an dem er außergewöhnliche Gnaden schenkt. Das ist der Weiße Sonntag. Ich habe Ihnen dann von der Barmherzigkeitsnovene gesprochen, vom Barmherzigkeitsrosenkranz und jetzt noch ein drittes, die sogenannte dritte Stunde. Da sagt Jesus zu Schwester Faustina Folgendes: Ich erinnere dich daran, meine Tochter, dass du, so oft du die Uhr, die dritte Stunde schlagen hörst, dich ganz in meine Barmherzigkeit versenkst. Sie verherrlichst und sie preist. Rufe ihre Allmacht herab für die ganze Welt, besonders aber für die armen Sünder. Denn jetzt steht sie für jede Seele weit offen. In dieser Stunde kannst du alles für dich selbst und für andere erbitten. Man muss sich einmal das bewusst machen, was der Inhalt dieser Worte ist. Diese Allmacht, er nennt diese Barmherzigkeit Allmacht. Wir sollen sie herabrufen auf die ganze Welt in der dritten Stunde. Das ist mittags um drei. Und wir können in dieser Stunde, sagt er, alles für uns selbst und für andere erbitten. Für andere, mit denen wir Nöte und Sorgen haben, ganz gleicher Art. Und dann sagt er, und in dieser Stunde kam die Gnade für die ganze Welt. Das ist die Stunde seines Todes, nicht? Barmherzigkeit besiegte die Gerechtigkeit. Meine Tochter, bemühe dich in dieser Stunde, den Kreuzweg abzuhalten. Wenn dir das aber nicht möglich ist, dann gehe für eine Weile in die Kapelle und verehre mein Herz, das voller Barmherzigkeit im allerheiligsten Altarsakrament verweilt. Falls dir auch das nicht möglich ist, versenke dich, wenn auch nur kurz, im Gebet an dem Ort, wo du gerade bist. Ich verlange für meine Barmherzigkeit Ehre von jedem Geschöpf, aber zuallererst von dir, denn dir gab ich dieses Geheimnis am tiefsten zu erkennen. Also Jesus lädt uns ein, in dieser dritten Stunde des Tages, mittags um drei, sollen wir uns an seine Barmherzigkeit wenden. Und zwar einfach gerade dort, wo wir gerade sind. Wenn wir Zeit haben, dann könnten wir vielleicht einen Kreuzweg betrachten oder den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Jeder sollte sich einfach überlegen, was ist in dieser Stunde mittags um drei, in dieser Sterbestunde Jesu, was ist mir da möglich? Aber es ist ein wunderbares Angebot. Es ist ein Augenblick des Tages, wo der Herr uns in ganz besonderer Weise die Gnade schenkt. Und vor allem auch die Gnade der Umkehr, die Gnade der Bekehrung, die Gnade der Einsicht. Darum sollen wir vor allem, sagt er, für die Sünder beten, das heißt die, die sich von Gott abgewandt haben, die sich von Gott getrennt haben durch die schwere Sünde, die sich für Gott kaum interessieren. Ja. Also es ist wieder ein Pastoralplan des Himmels, den er uns hier anbietet, wie wir Menschen zu Gott zurückführen können, indem wir die Stunde des Heiles ausnutzen. Und ich denke, jeder kann in dieser dritten Stunde wirklich irgendetwas tun. Das heißt, er kann Gott um das Barmherzigkeit bitten für alle Sünder der Welt. Das kann jeder. Und wenn er die Zeit hat, vielleicht auch den Barmherzigkeitsrosenkranz beten, den wir letztes Mal miteinander versucht haben zu erklären. Nicht? Oder vielleicht sogar einen Kreuzweg in einer Kapelle oder Kirche, wenn er gerade diese Möglichkeit hat. Was ich natürlich auch zu Hause beten kann, den Kreuzweg. Und Jesus spricht dann wieder an einer anderen Stelle von dieser Stunde mittags um 3, nämlich um 3 Uhr flehe meine Barmherzigkeit an, besonders für die Sünder. Vertiefe dich wenigstens kurz in mein Leiden. Also dass wir kurz einen Gedanken haben, vielleicht auf ein Kreuz schauen und uns in sein Leiden vertiefen. Vor allem, sagt er, vertiefe dich vor allem in meine Verlassenheit während meines Sterbens. Sie denken an dieses Psalmwort, das Jesus gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wir sollen uns in sein Leiden, vor allem in seine Verlassenheit, hineinfühlen, würde ich einmal sagen. Mit ihm, ja, Leiden ist vielleicht zu viel gesagt, aber mit ihm fühlen, was das heißt, in diese letzte Verlassenheit, in die eigentlich die Sünde hineinführt, das ist ja Hölle, in diese letzte Verlassenheit hineingegangen zu sein. Und er sagt dann, das ist die Stunde der großen Barmherzigkeit für die Welt. Also wir dürfen hier ganz großzügig sein. Die Stunde der großen Barmherzigkeit für die Welt. Deshalb bitten Sie immer für die ganze Welt, für alle Sünder. Und er sagt dann, ich erlaube dir, in meine Todestrauer einzudringen. Und in dieser Stunde versage ich nichts der Seele, die mich durch mein Leiden bittet. Das müssen Sie mal überlegen. In dieser Stunde versage ich nichts der Seele, die mich durch mein Leiden bittet. Also gerade wenn eine Mutter um ihre Kinder, ihr Sohn, Tochter ringt, die vielleicht fern von Gott ist oder sich auch moralisch total daneben benimmt, dass ich weiß, in dieser Stunde versagt er mir nichts, wenn ich ihn durch sein Leiden bitte. Dass Jesus sagt, Jesus, um deines Leidens willen, um dieser Todesangst willen, bitte ich dich für meine Tochter oder Sohn oder für Nachbar oder ja, vielleicht für alle Sünder der Welt, ja, bitte ich dich um die Gnade der Einsicht und Umkehr. Das wäre ein paar Zitate Jesu jetzt gerade zu dieser Stunde mittags um 3, zu der Todesstunde Jesu. Und jetzt noch ein Gedanke, den er sehr stark auch jetzt an jeden von uns wendet, nämlich auch wir sollen Barmherzigkeit üben. Oder besser gesagt noch, er möchte durch uns den Menschen seine Barmherzigkeit offenbaren. Also was alle Menschen tun sollten, nämlich täglich wenigstens eine Tat der Barmherzigkeit vollbringen. Wenigstens eine Tat der Barmherzigkeit vollbringen. Es können natürlich auch viele sein. Und das ist eigentlich für jeden leicht ausführbar. Sogar für den Allerärmsten, eine Tat der Barmherzigkeit zu tun. Es gibt eine dreifache Möglichkeit, Barmherzigkeit zu üben, die Jesus selber nennt. Er sagt erstens einmal, das barmherzige Wort, durch zum Beispiel Vergebung oder Trost. Dass ich einem Menschen, der mich verletzt hat, verzeihe. Als ein Wort der Barmherzigkeit. Ich nehme dir es nicht mehr übel. es ist alles in Ordnung. Also Vergebung, ein Wort der Barmherzigkeit oder ein Wort des Trostes. Vielleicht haben Sie jemanden neben sich gerade im Geschäft oder wo auch immer, Nachbarschaft, der in inneren Not ist, ein Leiden hat, also oder unter einer Bedrückung lebt, vielleicht sogar ein mehr depressiver Mensch. Hören Sie, wenn ich ihm Trost spende, es ist nicht ein billigen Trost, sondern einfach durch mein Dasein, durch ein gutes Wort, ihm Trost gebe, dass er sagt, ach, das haben wir jetzt gut getan, das geht es mir leichter. Schauen Sie, das ist ein Wort der Barmherzigkeit. Und jeder hat die Möglichkeit, solche Worte der Barmherzigkeit anderen zu schenken. Also seien wir erfinderisch. Denn der Herr möchte seine Barmherzigkeit durch uns, wir sind ja sein Leib, den Menschen offenbaren. Und ein zweites, wo Worte nichts ausrichten, sagt Jesus, da bete. Auch das ist Barmherzigkeit. Also ich habe vielleicht mit jemandem geredet, vielleicht der eine Not hat oder vielleicht auch ein depressiver Mensch, da gibt es ja so viele heute. Aber mein Reden hat ihm nicht geholfen. Dann bete ich einfach für ihn und bitte Gott, dass er etwas in ihm bewirkt. Auch das sind Zeichen der Barmherzigkeit, eine Weise der Barmherzigkeit. Und wissen Sie, und vor allem, wenn Sie auch für Menschen beten, die Sie gar nicht kennen, die Sie vielleicht in der Zeitung lesen, da ist einer verunglückt, nicht schwer krank oder schwer verletzt oder vielleicht sogar tot. Obwohl ich ihn nicht kenne, ich bete für ihn. Schauen Sie, das ist Barmherzigkeit. Und gerade wenn es ein Wildfremder ist, dann ist wenig Egoismus drin. Da ist gar kein Egoismus drin. Es ist reine Liebe, reine Barmherzigkeit. Schaut, eine wunderbare Möglichkeit. Sie lesen doch vielleicht Zeitung oder hören Nachrichten und da erfahren Sie schlimme Dinge. Wenn Sie jetzt nur an diese Ermordeten wieder denken im Jemen, dass wir das nicht bloß als Nachricht nehmen, dass wir den Herrn für sie bitten, auch für die vielleicht noch Lebenden, dass uns das nicht kalt lässt. Das ist Barmherzigkeit. Ja? Wo ich jetzt nichts machen kann, ich kann sie nicht ansprechen, sie sind ja nicht da. Ich kann auch nichts für sie im Moment tun, aber ich kann für sie beten. Und Jesus sagt, das ist Barmherzigkeit. Und ein drittes sagt er, das ist die barmherzige Tat. Dass ich eine Tat setze, wenn sie das kann sein, ich helfe einem alten Menschen über die Straße oder einem Blinden oder ich trage jemand geschwind was oder jemand, der kennt sich da nicht aus, man merkt, der irrt da rum und sucht was und ich frage ihn und versuche ihm zu helfen. Wissen Sie, es gibt so viele Möglichkeiten einer barmherzigen Tat und Sie glauben nicht, was das für eine Wirkung hat im Menschen, wenn ich das wirklich um Christi willen tue. Und vielleicht haben Sie das selbst schon erlebt, wenn Sie irgendwo in einer Stadt waren, sich nicht auskannten und einer merkt das und kommt auf Sie zu und fragt, kann ich Ihnen behilflich sein? Nicht? Oder Sie fragen jemanden und der sagt, komm, ich gehe mit Ihnen und zeige es Ihnen. Das ist so befreiend, das ist so was Wunderbares. Schauen, da merken Sie, wie die barmherzige Tat in Menschen etwas bewirkt. Denn Jesus handelt durch meine Barmherzigkeit Menschen, wie ich sie angedeihen. Also drei Möglichkeiten, wie wir Barmherzigkeit üben sollen, das heißt, wie wir Jesus die Möglichkeit geben sollen, durch uns seine Barmherzigkeit den Menschen zu offenbaren. Dass das barmherzige Wort, also Vergebung oder Trost, wo Worte nichts ausrichten, das Beten für Lebende oder Tote. Und drittens die barmherzige Tat. Das kann natürlich auch, dass ich einem Armen etwas gebe. Klar, das sind viele Sachen. Die Werke der Barmherzigkeit. Einmal sagte ihr der Herr, ich benötige ein mit Liebe erfülltes Opfer, denn nur dieses hat Bestand vor mir. Ein mit Liebe erfülltes Opfer. Nur das hat Bestand vor mir. Wenn Sie, wir bringen manchmal so ein Opfer dar, das heißt, wir verzichten auf etwas, ob es in Form des Fastens ist oder vielleicht auch einmal auf unsere Anerkennung oder auf, es gibt so viele Möglichkeiten, nicht, wo man etwas Schweres Gott darbringt oder man hat jetzt gerade etwas Ungutes erlebt, eine Ablehnung, vielleicht sogar ein körperliches Leiden. Ich opfere es Gott auf. Aber was steckt dahinter? Opfere ich es auf, weil ich von Gott etwas will dafür? Oder ist es reine Liebe, Herr, aus Liebe zu dir? Das ist das, was Jesus meint. Ich benötige ein mit Liebe erfülltes Opfer, denn nur dieses hat Bestand vor mir. Wenn wir so etwas Gott anbieten, dann wollen wir meistens schon wieder was dafür. Das ist nicht mit Liebe erfülltes Opfer. Das ist ein Kuhhandel. Er sagt weiter, groß ist die an mir begangene Schuld der Welt. Groß ist die an mir begangene Schuld der Welt. Reine Seelen können sie mit Opfer abtragen, indem sie im Geiste der Barmherzigkeit tun und handeln. Im Geiste der Barmherzigkeit. Also, dass ich alles einfach aus der Liebe heraus tue. Dann kann ich vieles wieder gut machen, was Menschen durch Sünde eigentlich zerstört haben. Und man muss ja klar sein, Sünde ist nicht nur etwas zwischen den Menschen und zwischen Gott, sondern hat Einfluss auf die gesamte Welt, auf die Menschen und die Schöpfung. Auch auf die Schöpfung. Das ganze Unheil der Welt hat mit der Sünde des Menschen zu tun. Das hört sich vielleicht altmodisch an, aber das ist einfach so. Es ist eine totale Einheit, nicht? Vom Menschen, der das Haupt der Schöpfung ist und der Schöpfung. Dann sagt Jesus ihr weiter. Schreibe das alles auf, und zwar für viele Seelen, die sich manchmal grämen, weil sie keine materiellen Güter besitzen, durch die sie Barmherzigkeit ausüben könnten. Er sagt also, schreib sie ihnen auf, dass sie, auch wenn sie jetzt nicht materielle Gaben geben können, weil sie selber nicht viel haben oder nichts haben, sie haben viele andere Möglichkeiten, wirklich aus der Barmherzigkeit heraus zu leben, zu handeln, nicht? Wie wir es vorhin gesagt haben, durch Wort, durch Beten, durch Tat. Er sagt dann, einen größeren Wert hat die Barmherzigkeit des Geistes, für die man weder eine Erlaubnis haben noch einen Speicher besitzen muss. Nicht? Die Barmherzigkeit des Geistes, das heißt eben, ob es über das Wort geht, dass es aus meiner Grundhaltung, aus meiner geistigen Grundhaltung der Barmherzigkeit kommt. Das kann ein liebender Blick sein, das kann ein gutes Wort sein. Also sie ist allen Seelen zugänglich, diese Barmherzigkeit des Geistes. Wenn die Seele nicht in irgendeiner Weise Barmherzigkeit übt, wird sie am Tag des Gerichtes meine Barmherzigkeit nicht erfahren. Also deshalb denke ich auch an das Wort Jesu in der Schrift, seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und so wie ihr barmherzig seid, so wird auch euch Barmherzigkeit zuteil werden. Das ist ja das, was in der Heiligen Schrift steht. Hier bei der Schwester Faustina bestätigt er es nur noch einmal. Er sagt dann noch, wenn doch die Seelen ewige Schätze ansammeln wollten, sie würden meinem Urteil mit Barmherzigkeit zuvorkommen und nicht gerichtet werden. Nicht gerichtet werden. Wenn doch die Seelen ewige Schätze ansammeln wollten, sie würden meinem Urteil mit Barmherzigkeit zuvorkommen und nicht gerichtet werden. Also ewige Schätze, das ist einfach das Handeln aus Barmherzigkeit. Handeln aus der Liebe. Den Menschen gegenüber in allen Bereichen des Lebens. Einmal sagt Jesus zur Schwester Faustina, du sollst durch die Liebe und Barmherzigkeit stets mein lebendiges Abbild sein. Also durch die Liebe und Barmherzigkeit stets mein lebendiges Abbild sein. Also achten wir darauf, auf unser Denken, auf unser Reden, auf unser Tun, dass es immer wieder wirklich von der Barmherzigkeit, von der vergebenden Liebe durchdrungen ist. Und dass wir immer sofort korrigieren, auch unser Denken, nicht bloß unser Reden und Tun. Gleich wieder korrigieren, wenn Richterliches drin war, wenn Hass drin war, wenn Verurteilung drin war. Du sollst durch die Liebe und Barmherzigkeit stets mein lebendiges Abbild sein. Und sie hat dann dem Herrn entgegnet, Herr, Sie missbrauchen oft meine Güte, nämlich die Menschen. Sie war ja manchmal an der Pforte und hat halt erlebt, wie die ihre Güte wirklich ausgenutzt haben. Und Jesus hat ihr darauf gesagt, das macht nichts, meine Tochter. Dich soll das überhaupt nichts angehen. Sei immer zu allen barmherzig, besonders zu den Sündern. Interessantes Wort. Man überlegt sich ja manchmal, wird Ihnen auch so gehen wie mir, ob ich einem Bettler jetzt etwas gebe, also Geld gebe oder nicht gebe. Wir überlegen gleich, was macht er damit? Und Jesus sagt, kümmere doch dich gar nicht darum, was der damit macht, sondern sei du einfach barmherzig. Und ich denke, gerade dort, wo man sich nicht sicher ist, nicht, wenn man da ist die Barmherzigkeit eigentlich am selbstlosesten. Wenn ich weiß, der braucht es jetzt und kauft sich jetzt ein Stück Brot, damit er leben kann, nicht, dann, wie soll ich sagen, dann tut man sich leichter im Geben, nicht? Und man weiß, man hat es für etwas Gutes gegeben. Aber wo ich es einfach gebe, ohne zu wissen, was der damit macht, nicht einfach aus Barmherzigkeit, ist es sehr selbstlos. Also auch ein ganz interessantes Wort des Herrn. Jetzt möchte ich mit Ihnen noch einen anderen Gedanken durchdenken, den der Herr mit der Schwester Faustina bespricht und der ja uns alle angeht. Das ist ja eine Botschaft, die ja nicht nur für sie gilt, sondern die sie ja der Welt weitergeben soll. Und zwar geht es jetzt um den Weg der Heiligung und Heiligkeit. Es geht um diesen geistigen Kampf auf diesem Weg der Heiligung. Einmal, als sie, die Schwester Faustina, aus der Kapelle gehen wollte, da hörte sie die Worte, du beabsichtigst, aus der Kapelle zu gehen. Doch aus mir kannst du nicht hinaus, weil ich überall zugegen bin. Aus dir selbst wirst du nichts vollbringen, doch mit mir vermagst du alles. Ein wunderschönes Wort. Aus dir selbst wirst du nichts vollbringen, aber mit mir vermagst du alles. Also du kannst zwar aus der Kapelle gehen, gleichsam aus dem Bereich der eucharistischen Gegenwart des Herrn, doch aus mir kannst du nicht hinausgehen. Wir sind ganz in ihm. Das ist, was Paulus sagt. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Das ist einfach wunderbar, auch wie es hier ausgedrückt ist. Und wie er das dann so wunderschön sagt, alles, was wir vollbringen, das ist das, was auch Jesus im Evangelium sagt. Nicht? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Alles, was ihr vollbringt, könnt ihr nicht auch aus euch selber vollbringen. Ihr vermagt alles mit mir. Und darum sollten wir immer wieder ganz bewusst in seiner Gegenwart leben. Ganz bewusst in ihm leben, wie es Paulus sagt. Ja? Ganz bewusst. Jesus, du in mir, ich in dir. Und so handle ich. Ja? Und bin immer gleichsam versucht, tagsüber immer wieder mit ihm in dieser Verbindung zu sein, in diesem Bewusstsein, aus mir kannst du nicht hinausgehen. Also ich bin in ihm und mit ihm zusammen handle ich und dann kann ich alles. Das heißt, alles hat eine unwahrscheinliche geistige Wirkung. Für die Rettung der Welt und auch für mein eigenes Heil und für das meiner Anvertrauten, nicht? Mit mir vermagst du alles. Auch wenn manches menschlich nicht ganz vollkommen ist, wie wir manchmal sagen, ich habe das nicht so hingekriegt, wie es wollte, ich habe es nicht so ganz geschafft, das, was ich eigentlich tun wollte, ich habe es zwar getan, aber ich wollte es eigentlich besser, aber es ging nicht besser. Schauen Sie, wenn ich mit ihm mache, dann vermag ich alles. Das heißt, durch das, was ich gemacht habe, geschieht das Größtmögliche im Reiche Gottes. Schwester Faustina entscheidet sich in Exerzitien einmal für die Heiligkeit und darauf antwortet ihr Jesus, dein eindeutiger Entschluss, heilig zu werden, ist mir außerordentlich lieb. Dein eindeutiger Entschluss. Und jetzt sollten wir uns alle fragen, jeder für sich, habe ich diesen eindeutigen Entschluss schon gefasst, heilig zu werden? Wie der Vater im Himmel heilig ist. Und Jesus sagt, das ist mir außerordentlich lieb. Und er sagt, ich segne dein Bemühen, dein Bemühen und werde dir zu deiner Heiligung Gelegenheit schaffen. Also, mein Bemühen vermag keine Heiligkeit zu schaffen. Aber mein Bemühen ist die Bitte um die Gnade der Heiligung, wissen Sie? Mein Bemühen, ob ich jetzt im Gebet bin, ob ich Barmherzigkeit übe, ob ich aus der Liebe handle, in meinem Arbeiten und so, nicht? Das, was ich selber tue, ist ein Ausdruck meiner Liebe zu Gott. Aber bewirkt noch keine Heiligkeit. Die Heiligkeit bewirkt er. Nicht? Aber ich muss das meine tun, als Ausdruck meines Bittens um die Gnade der Heiligung. Und er sagt, ich segne dein Bemühen und werde dir zu deiner Heiligung Gelegenheit geben. Wenn ich mich entschieden habe, heilig zu werden, dann muss ich auch aufmerksam sein, wie macht es der Herr jetzt? Das geht nicht bei Nacht im Schlaf und morgens wache ich auf und dann liegt der Heiligenschein auf dem Nachttischle, so nicht. Sondern Heiligkeit ist wie das natürliche Leben, nicht? Dieses übernatürliche Wachstum des übernatürlichen Lebens. Und er bewirkt das, weil das ewiges Leben ist, weil das unendliches Leben, göttliches Leben ist, kann ich es gar nicht machen. Aber er sagt, ich werde dir für deine Heiligung Gelegenheit schaffen. Das heißt also, ich werde vielleicht Dinge erleben, die mir gar nicht passen. Vielleicht Dinge, die mich fördern, Dinge, die mir Freude machen, aber auch Dinge, die mir nicht passen. Wo der Herr mir durch Mitmenschen, durch ihr Verhalten, nicht? Das ist ja nicht alle immer angenehm, mir hilft, mich selbst zu erkennen. Denn auf dem Weg der Heiligung ist etwas ganz Entscheidendes die Selbsterkenntnis. Und das kann ich nicht vor dem Spiegel, sondern da helfen mir die anderen. Die treten mir auf die Zehen, nicht? Oder sie sind mal nicht so, wie sie sein sollten. Wir sagen zwar, wir regen uns auf und so, statt dass wir sagen, danke Herr für diese Menschen, die mir geholfen haben, mich selbst zu erkennen. Dass ich merke, was für ein Misthaufen noch in meinem Innern eigentlich da riecht und tobt. Ja? Nämlich meine Aufregung, mein Stolz und alles, was da an Zorn und Zeugs da alles aus mir dann herauskommt. Er sagt ja, ich segne dein Bemühen und werde dir zu deiner Heiligung Gelegenheit verschaffen. Das ist wichtig, dass wir diese Gelegenheit nutzen zu unserer Heiligung und uns nicht wehren. Dann nützt uns nichts, unsere Heiligung. Und wissen Sie, dazu brauchen wir nicht ein Trottel sein, wie es manchmal heißt, die lassen wir doch nicht alles gefallen. Nicht? Ja gut, dann wehren Sie sich halt. Was haben Sie denn davon? Außer Aufregung, verlorene Nerven, dauernd kreisen Sie überall, wo Sie sind, mit Ihren Gedanken nur um diese Situation, die Sie nicht annehmen, gegen die Sie sich wehren. Das ist so ungesund, dass man sogar krank werden kann dabei. Nein, das ist dem Herrn überlassen. Er gibt mir Gelegenheiten, durch Mitmenschen, durch Situationen, durch Umstände heilig zu werden. Das heißt, auch frei zu werden von meinen Egoismen, von all dem, was noch in mir so egoistisches Zeug drin ist und Reaktionen, was die Heiligung behindert. Und er sagt dann, sei aufmerksam, damit dir keine der von meiner Vorsehung bereiteten Möglichkeiten zur Heiligung entgeht. Sei aufmerksam, damit dir keine Möglichkeit, die meine Vorsehung dir bereitet, nämlich Möglichkeit zur Heiligung, dass sie dir entgeht. Das sind manchmal kleine Überwindungen, kleine Sächele, die einem zu schaffen machen, manchmal sind es stärkere Dinge, aber wir müssen aufmerksam sein, dass wir keine Möglichkeit verpassen, die uns der Herr so anbietet, tagtäglich. Nicht? Manchmal ist es einfach so, diese okay, Lust zum Schaffen und das macht mir keinen Spaß. Und er sagt, Herr, aus Liebe zu dir mache ich alles. Und ich mache es genau und ich mache es sauber. Sie werden merken, da kommen sofort die Früchte des Geistes. Sie kommen in einen Frieden, eine innere Freude, ganz tief unten. Das ist Heiligung. Also verpassen Sie keine Möglichkeit, die der Herr Ihnen zu Ihrer Heiligung anbietet. Das sind die äußeren Umstände. Wenn es dir nicht gelingt, die gegebenen Gelegenheiten zu nutzen, sei nicht beunruhigt, sondern falle in tiefer Demut vor mir hin und versenke dich mit großem Vertrauen ganz in meine Barmherzigkeit. Auf diese Weise wirst du mehr gewinnen, als du verloren hast. Denn einer demütigen Seele gibt man mehr, als sie selbst erbittet. Also er sagt uns, selbst wenn das mal jetzt nicht gelungen ist, so eine Möglichkeit zu nutzen, hast du verpasst, hast dich gewehrt, hast geschimpft oder weiß ich was, hab die Demut, es vor Gott zu bekennen. Wirklich wieder mein ganzes Elend in seine Barmherzigkeit zu legen. Und dann wirst du nichts verpassen. Du wirst mehr bekommen, als was du verloren hast. Denn er sagt, einer demütigen Seele gibt man mehr, als sie selbst erbittet. Schauen Sie, das ist das Wunderbare. Sie können wirklich auf dem Lauf zur Heiligkeit bleiben. Und selbst wenn Sie mal etwas nicht hinken, wenn Sie versagen, nicht, wenn Ihr Elend mal so richtig durchbricht wieder, oder das oft vielleicht sogar, dass Sie sofort zum Herrn gehen, es in seine Barmherzigkeit legen, sich verdemütigen. Verdemütigen heißt, Herr, ich bekenne dir mein Versagen, ich kann das nicht. Ja? Und dann weiß ich, der Herr gibt mir alles wieder zurück. Ich habe nichts verpasst. Er gibt mir sogar mehr, weil ich durch mein Versagen zu einer wahren Demut gekommen bin. Demut ist dieser Mut zur Wahrheit. Ja, ich habe versagt. Ja? Und dass ich das nicht verteidige und mich nicht herausrede, sondern bekenne. Und dann kann die Gnade noch mehr in mir tun. Also ist doch herrlich, welche Chancen die Barmherzigkeit Gottes mir gibt. Selbst mein Versagen hilft mir sogar noch zur größeren Gnade, wenn ich sie richtig benutze, diese Versagerei. Einmal gab Jesus ihr einen Hinweis und sagte, erstens, kämpfe mit der Versuchung nicht allein, sondern enthülle sie sofort vor dem Beichtvater. Dann verliert die Versuchung ihre ganze Kraft. Also wenn irgendeine Versuchung in dir aufsteigt, irgendeine Versuchung zur Lieblosigkeit, irgendjemand fällt ihnen ein, der sie verletzt hat, und jetzt kommt der ganze Zorn und sie fangen an, sich zu verteidigen im Innern. Nicht? Es ist wichtig, sagt er, so eine Versuchung ist, sie sofort zu enthüllen. Gut, nicht jeder hat dann Gelegenheit, gleich mit einem Beichtvater zu reden. Aber vielleicht können sie es auch laut dem Herrn sagen. Nicht, dass sie dem Herrn dieses Versagen sagen, dass sie jetzt innerlich sich aufgebäumt haben, eine Wut bekommen haben auf diesen Menschen. Einfach heraussagen, dem Herrn einfach sagen. Vor einem Kreuz, oder Jesus ist ja in ihnen und wir sind in ihm, dieser Allgegenwart. Nicht? Und dann wird sie merken, lässt diese Versuchung nach. Das heißt, lässt diese Aggression oder Zorn oder was das war nach. Und genauso in anderen Versuchungen bis hin zur Versuchung in der Unkeuschheit oder wo auch immer. Einfach aussprechen. Wenn ich die Möglichkeit habe, es einem Beichtvater gleich zu sagen, gut, aber die hat nicht gerade jeder, aber ich kann es vor dem Herrn sofort aussprechen und ihn um Vergebung bitten. Oder bei der Versuchung einfach aussprechen. Ja, da kommt etwas an mich heran. Nicht? All das ist ja eigentlich in mir drin. Nicht? Ich bekenne es vor dir, ich bring's vor dich, ich lege es in deine Barmherzigkeit. Und schon, wenn ich es ausgesprochen habe, werden Sie merken, ist der Druck weg. Das heißt, dieses Penetrante der Versuchung. Also, das Erste, kämpfe mit der Versuchung nicht allein. Enthülle sie. Entweder einem Beichtvater oder eben Gott, dem Herrn selbst. Dann verliert die Versuchung ihre ganze Kraft, sagt er. Zweitens, während dieser Prüfungen, also von Versuchungen oder Ähnlichem, nicht, kann ja auch die Versuchung sein, über andere zu reden, es kann die Versuchung sein, dem werde ich mal die Meinung sagen, dass er aus den Latschen kippt. Nicht? Also es können so viele Dinge sein. Zweitens, während dieser Prüfungen, also der Versuchungen, bleib ruhig, vergegenwärtige dir meine Anwesenheit, sagt Jesus. Und bitte meine Mutter, Maria, und die Heiligen um Beistand. Also erst einmal ruhig bleiben, nicht anfangen zappeln, wieder frisch im Wasserglas. Ruhig bleiben, einfach uns seiner Gegenwart bewusst werden. Maria, die Heiligen, um ihre Hilfe bitten. Denn sie sind ja Glieder des Leibes Christi und können uns zu Hilfe kommen, so wie wir einander zu Hilfe kommen können. Und drittens, sei sicher, dass ich auf dich schaue und dich stütze. Also du bist nicht allein, sagt er jedem von uns. Dass ich auf dich schaue und dich stütze. Und viertens, Fürchte dich weder vor geistigem Gefecht noch vor Versuchungen, denn ich stütze dich, wenn du nur kämpfen willst. Also keine Furcht vor geistigem Gefecht, das ist eben dieser Kampf mit negativen Dingen in sich, noch vor Versuchungen, denn ich stütze dich und wenn du nur kämpfen willst. Also mein Wollen ist da angesprochen. Ich will kämpfen, ich gebe nicht gleich auf, wie manche sofort aufgeben. Wenn so eine Versuchung an sie herankommt, dann geben sie sofort auf. So als ob sie nichts tun könnten. Und er sagt, wisse, dass der Sieg stets auf deiner Seite ist. Ein wunderbares Wort. Wisse, dass der Sieg stets auf deiner Seite ist, wenn ich also auf diese Dinge achte. Und fünftens, wisse, dass du mir durch einen tapferen Kampf große Ehre erweist und für dich selbst Verdienste gewinnst. Also, wissen Sie, das ist der Gedanke, Versuchung ist keine Sünde. Versuchung ist eine Festigung des Glaubens, eine Festigung meines Verhältnisses zum Herrn. Deshalb sagt er hier, wisse, dass du mir durch einen tapferen Kampf große Ehre erweist und für dich selbst Verdienste gewinnst. Also die Versuchung, sagt er, gibt Gelegenheit, mir die Treue zu erweisen. Wenn ich nie versucht werde, wie soll ich dem Herrn die Treue beweisen? Aber wenn plötzlich Dinge kommen, die gegen den Willen des Herrn sind und gegen ihn stehen, und ich kämpfe aber für ihn, nicht, beweise ich ihm die Treue. Also ich glaube, wir sollten solche Situationen der Versuchung und so weiter viel mehr bewusst ausnützen, in diesem Sinne. Vielleicht auch mit dem Herrn dabei reden und sagen, Herr, ich kämpfe für dich. Ja. Jesus wünscht also die Vollkommenheit der Seelen. Vollkommenheit ist gemeint Heiligkeit. Und er sagt, erwählte Seelen sind Lichter in meiner Hand, die ich in die Finsternis der Welt hineinwerfe und sie somit erleuchte. Erinnert sich an die geheime Offenbarung, wo der Herr diese Lichter in der Hand hält. Ja? Das ist wie so eine Art Parallele, aber es ist ein wunderbares Wort. Erwählte Seele, also Menschen, die sich von ihm haben anziehen lassen, ansprechen lassen, die seine Barmherzigkeit annehmen, sind Lichter in meiner Hand, die ich in die Finsternis der Welt hineinwerfe und sie somit erleuchte. Er meint auch mit dieser erwählten Seele, natürlich, er spricht dazu Schwester Faustina als eine Ordensfrau, wenn wir diese Berufung annehmen und auch wirklich ganz leben und der Welt beweisen, Gott allein genügt, was die Welt ja nicht glauben kann, nicht? Dann werden wir wie Lichter sein, die der Herr in die Finsternis der Welt hineinwirft. Ich habe dieser Tage so einen Brief bekommen, wo gleich oben drüber steht, der Mensch, es geht um den Zölibat des Priesters, kein Mensch kann ohne einen Menschen nur mit Gott allein leben. Er braucht einen Menschen. Das ist eine Häresie. Wer beweist dann, dass ich seine Ewigkeit bei Gott aushalte? Wer beweist mir denn das? Aber das ist doch unsere Hauptverkündigung. Gott allein genügt. Gott ist die Erfüllung meines Lebens in alle Ewigkeit. Dann muss es doch hier auch schon sein können. Wenn es hier nicht schon sein kann, wie soll ich den Welt beweisen, dass es drüben sein kann? Und das ist der Sinn der christlichen Ehelosigkeit. Sicher ist natürlich wichtig, dass der ehelose Christ auch wirklich aus dieser Liebe zum Herrn lebt und dass er diese Heiligkeit und diese Liebe zum Herrn fördert und nicht untergeht in irgendeinem Rummel und Getue. Ja? Dass diese Liebe auch wächst, dass er ein Verliebter in Gott wird und der Welt beweisen kann, Gott allein genügt. Ich brauche nichts anderes, um glücklich zu sein. Hören Sie? Und er sagt, solche Menschen, die wirklich der Welt beweisen, Gott allein genügt, sie leben ganz für Gott, nicht, sind Lichter in meiner Hand, die ich in die Finsternis der Welt hineinwerfe und sie somit erleuchte. Das ist ein wunderbares Wort. Weiter sagt er, wie Sterne die Nacht, so erhellen auserwählte Seelen die Erde. Und je vollkommener die Seele, desto größer und weitreichender ist das Licht, das sie ausstrahlt. Also wir spüren da schon, was der Sinn unserer Berufungen ist. Und wie wichtig es ist, diese Berufung zu pflegen. Diese Beziehung, Berufung zu pflegen, heißt die Beziehung, die persönliche, personale Beziehung zwischen mir und Jesus Christus. Er sagt weiter, sie mag verborgen, diese Seele, sie verborgen und sogar ihren Nächsten unbekannt sein und spiegelt ihre Heiligkeit in den Seelen entfernter Seelen wider. Sie mag sogar ihren Nächsten unbekannt sein. Gerade jetzt auch an Menschen, die ich kenne, die ehelos, bewusst um Jesu willen ehelos leben, in der Welt und keiner weiß es um sie herum. Das ist das. Diese Seele mag verborgen und sogar ihren Nächsten unbekannt sein, dass sie das lebt, wissen Sie. Und dennoch spiegelt sich ihre Heiligkeit in den Seelen, sogar entferntester Seelen wider. Das ist doch eine unwahrscheinliche Botschaft. Ja. Aber wichtig ist, dass das Licht des Herrn in uns durchkommt, dass wir eingepfropft sind in den Weinstock Christus, dass er ganz immer mehr und immer mehr in uns leben darf. Jesus sagt dir einmal, meine Tochter, halte dich treu an die Worte, die ich dir sage. Schätze äußere Dinge nicht zu hoch, auch wenn sie dir sehr teuer erscheinen. Schätze sie nicht zu hoch. Verlasse dich selbst und verweile stets mit mir. Also sich selbst verlassen, also nicht so auf sich down blicken, alles von sich her sehen und was tut mir gut und was brauche ich alles. Ja? Also verlasse dich selbst und verweile stets mit mir. Vertraue mir alles an. Tue nichts eigenmächtig und du wirst stets in großer Freiheit des Geistes bleiben. In großer Freiheit des Geistes bleiben. Gott engt nicht ein. Gott führt in die Weite, hinaus ins Weite, wie der Psalmist sagt. Er macht meine Finsternis hell. Verlasse dich selbst und verweile stets mit mir. Das sind so wichtige Worte. Vertraue mir alles an, also all meine Nöte, Sorgen, meine Freuden, alles. Tue nichts eigenmächtig. Also, dass wir einfach auch bei allem tun, immer mit ihm auch im Gespräch, ihn um das Richtige bitten. Und du wirst stets in großer Freiheit des Geistes bleiben. Keine Umstände und Ereignisse vermögen, diese Freiheit des Geistes zu trüben. Den Aussagen der Menschen, sagt er, schenke wenig Beachtung. Überlegen Sie mal, wie furchtbar ernst wir die Aussagen der Menschen nehmen. Was saget Leid? Sie kennen doch das. Nicht? Man hat immer Angst, was Leid denket, wenn sie das bei mir sehen oder hören. Oder sehen Sie, der Herr sagt was ganz Klares. Den Aussagen der Menschen schenke wenig Beachtung. Denn das macht dich nur unfrei, praktisch. Er sagt, erlaube jedem, dich nach seinem Gutdünken zu beurteilen. Also erlaubt es jedem. Wenn einer sagt, bist du ein Rindviech, dann gut, bin ich halt für dich ein Rindviech. Ja, verstehen Sie, ich sage es jetzt mal schwäbisch. Also erlaube jedem, dich nach seinem Gutdünken zu beurteilen. Nicht? Schließlich weiß ich, wer ich bin. Ja? Und er sagt, rechtfertige dich nicht. Es wird dir nichts schaden. Und das ist genau das, was wir heute immer wieder hören und was wir auch in unserem eigenen inneren Egoismus dauernd wahrnehmen. Nicht, ich lasse mir das nicht gefallen, ich bin doch nicht blöd. Nicht? Verstehen Sie, wo er aber sagt, rechtfertige dich nicht. Es wird dir nichts schaden. Wenn du dich nicht rechtfertigst, hast du keinen Schaden. Wenn du den reden lässt, wenn der über dich redet, nicht? Irgendwo kommt die Wahrheit heraus und dann steht der dumm da. Rechtfertige dich nicht. Es wird dir nicht schaden. Und er sagt, bei ersten Anzeichen einer Beanspruchung, gib alles her. Sollten es die notwendigsten Dinge sein. Bitte um nichts, ohne bei mir Rat eingeholt zu haben. Also das werden wir wieder mit ihm auch bitten. Gestatte den Menschen, selbst das zu nehmen, was dir zusteht. Anerkennung, guten Namen. Nicht? Und da hängen wir ja sehr dran. Anerkennung, guten Namen. macht vielleicht eine dumme Bemerkung über mich, macht mich vielleicht schlecht bei anderen. Aber er sagt, rechtfertige dich nicht, das wird dir nicht schaden. Und er sagt weiter, über alledem soll dein Geist stehen. Also diese Freiheit des Geistes. Nicht? Und so, von allem befreit, ruhe an meinem Herzen. Lasse deinen Frieden durch nichts trüben. Meine Schülerin, bedenke meine Worte, die ich dir gesagt habe. Wenn Sie es mal ehrlich durchdenken, aufgrund Ihrer eigenen Erfahrung werden Sie eine feststellen, eigentlich ist es richtig. Dort, wo ich mich verteidige, wo ich dagegen kämpfe, wo ich mir das nicht gefallen lasse, ich bin in solch einer Unruhe, ich bin so unfrei und habe dann mit verschiedensten Menschen, lebe ich im Clinch, habe schlechte Beziehungen und das schadet mir selber, es macht mich unruhig, macht mich unsicher in der Begegnung mit den Menschen. Dagegen, wenn die über mich negativ reden und ich reagiere gar nicht, wenn mein Geist drüber steht, nicht? So im Sinne, da drückst du mal wieder schwäbisch aus, nicht? Was kümmert es den Mond, wenn ihn der Hund anbellt? Also, dass ich einfach diese Dinge gar nicht an mich heranlasse. Das ist ja gut, wenn das deine Meinung ist, das musst du selbst verantworten. Aber mich verteidigt der, dem ich gehöre, wenn es Verteidigung nötig wäre, nämlich Christus selber. Also merken Sie, Sie kommen in eine unwahrscheinliche Freiheit. Wenn Sie sich wehren, werden Sie verletzt, verwundet, leiden, Wochen, Jahre an manchen Erlebnissen. Ja? Das ist die Tatsache. Das kann man bei sich selbst feststellen. Also das, was der Herr sagt, ist eigentlich ein Weg in die Freiheit des Geistes. Nicht? Redet, was ihr wollt. Ich weiß, dass Gott mich liebt und ich weiß auch um meine Grenzen und ich weiß um meine Begrenztheit. Manches stimmt, was ihr sagt, ja, verstehe ich. Aber ich bringe das alles vor den Herrn und er macht was draus. Einmal hat die Schwester Faustina den Herrn gebeten, sie über das innere Leben zu belehren. Und er sagte ihr, ich war dein Meister, ich bin dein Meister und ich werde dein Meister bleiben. Sorge dafür, dass dein Herz meinem demütigen und sanftmütigen Herzen ähnlich wird. Also das meine Tun, um mit diesem demütigen Herzen, sanftmütigen Herzen, ja, gleich zu werden. Um alles andere sorgt er sich. Und er sagt noch einmal, poche niemals auf dein Recht. Sogar auf dein Recht. Da werden Sie jetzt wieder sagen, also wo kommen wir denn da hin? Ja gut, Sie können ja auf Ihr Recht pochen, dann werden Sie ja sehen, was rauskommt. Vielleicht kriegen Sie mal Recht. Aber selbst wenn Sie dann Recht bekommen, was haben Sie dann? Schadenfreude. Schadenfreude über den anderen, der eben nicht Recht bekommen hat. Nicht? Und es sind immer negative Dinge in mir drin und bis ich überhaupt mal Recht bekomme, habe ich so viel Hass und Neid oder Ungutes in mir. Nicht? Alles belegt mein Denken. So ist es doch. Dagegen poche niemals auf dein Recht. Bewahr dir die Freiheit des Geistes. Ertrage alles, was dir widerfährt, in Ruhe und Geduld. Er sagt es noch einmal an einer anderen Stelle also. Ertrage alles, was dir widerfährt, in Ruhe und Geduld. Verteidige dich nicht, wenn du unschuldig beschämt wirst. Das sind schon dicke Sachen, das ist ohne Frage. Und nicht jeder kann das einfach so. Aber tun Sie bedenken, liebe Zuhörer, wenn Sie es nicht können, Sie werden daraus nur Schaden ziehen. Das heißt, Verletzung, Beleidigung, negative Gefühle, dauernd sind Ihre Gedanken mit dem Zeug beschäftigt, Sie kommen zu keiner Ruhe. Verstehen Sie? Das ist tatsächlich die Folge. Verteidige dich nicht, wenn du unschuldig beschämt wirst. Lass die anderen triumphieren, sagt er sogar. Lass die anderen triumphieren, dass sie mich jetzt klein gemacht haben oder Recht bekommen haben oder weiß ich was. Höre nicht auf, gut zu sein. Das ist das Entscheidende. Höre nicht auf, gut zu sein, wenn du merkst, dass deine Güte ausgenutzt wird. Also selbst dann. Selbst dann. Das ist Barmherzigkeit. Höre nicht auf, gut zu sein, wenn du merkst, dass deine Güte ausgenutzt wird. Selbst dann. Sollte es notwendig sein, werde ich selbst dein Recht fordern. Schauen Sie, und das ist er. Wenn ich ihm ganz gehöre, dann brauche ich mich doch um mich selber nicht mehr zu sorgen. Und wenn es notwendig wird, wird er selbst mein Recht fordern. Er. Schauen Sie, da zeigt sich doch, gehöre ich wirklich ganz ihm? Habe ich mich ihm ganz überlassen? Oder halte ich noch so viel bei mir fest, dass ich selbst verteidigen muss? Ja, wenn ich es ihm überlassen habe, dann ist es sein Eigentum, dann ist es sein Problem, mich zu verteidigen. Das ist doch die Realität der Hingabe. Schaut, und er selber handelt doch so. Schauen Sie, jede Sünde ist doch ein Unrecht gegen ihn. Er verteidigt sich nicht. Er trägt es, wenn ich zu ihm komme, wenn ich es bekenne, vergibt er mir. Er lässt sich doch das alles gefallen. Wenn er jedes Mal die Welt ausputzen würde und jeden sofort verschwinden ließe, der sich gegen ihn erhebt und in seiner Sünde, ja, da wäre jedenfalls kein Mensch mehr auf Erden. Er hält es alles aus in seiner Liebe. Und er sagt, mach's doch auch so. Vor allem, wenn wir ihm gehören. Das ist diese unwahrscheinliche Freiheit des Geistes. Und er sagt, sei für die kleinste Gnade dankbar. Denn diese Dankbarkeit zwingt mich, dir neue Gnaden zu erteilen. Das, was auch Paulus schreibt, dankt Gott alle Zeit für alles. Also sei für jede Gnade, für die kleinste Gnade dankbar, denn diese Dankbarkeit zwingt mich, sagt er, dir neue Gnaden zu erteilen. Und dann belehrt sie Jesus noch über den geistigen Kampf. Meine Tochter, ich will dich über den geistigen Kampf belehren. Also dieses Ringen um Heiligkeit, nicht? Geistige Kampf, auch Auseinandersetzung mit dem Versucher, dem Bösen. Traue niemals dir selbst, sondern gib dich ganz meinem Willen hin. Denn wir kennen uns ja selber inzwischen auch ein bisschen, oder? Und wissen, was wir uns selber zutrauen können, wie oft wir uns täuschen, wie oft wir falsche Entscheidungen treffen. Traue niemals dir selbst, sondern gib dich ganz meinem Willen hin. Und er sagt, in Verlassenheit, Finsternis und verschiedenen Zweifeln nimm Zuflucht zu mir und zu deinem Seelenführer. Er wird dir immer in meinem Namen Antwort geben. Das ist ein ganz interessantes Wort, das der Herr sagt, durch den Seelenführer, durch den Beichtvater, sage ich dir mit Sicherheit, was notwendig ist. Er sagt, verhandle nie mit der Versuchung. Das ist ein altes Prinzip übrigens in der Unterscheidung der Geister. Wenn ich die Versuchung, wenn ich da anfange zu verhandeln, soll ich nicht und so, also wo ich dem Teufel die gleiche Chance gebe wie Gott, zieht sich Gott zurück und ich falle. Verhandle nie mit der Versuchung. Schließe dich sofort in meinem Herzen ein, wenn Versuchung kommt. Und sei der nächsten Gelegenheit Und bei der nächsten Gelegenheit enthülle diese Versuchung vor dem Beichtvater. Bei der nächsten Gelegenheit. Also wieder, wie wir schon mal gehört haben. Er wiederholt manches. Die Eigenliebe stelle auf den letzten Platz, damit sie deine Taten nicht verdirbt. Die Eigenliebe, der Stolz, der Egoismus, aus dem heraus ich das und jenes tue oder denke oder rede. Ertrage dich selbst in großer Geduld, ein wunderbares Wort. Ertrage dich selbst in großer Geduld. Vielleicht versuchen wir hier einen Punkt zu machen. Das können wir ja vielleicht nächstes Mal noch weiterführen und ergänzen. Es ist ja einfach so, diese ganze Botschaft, die wir jetzt so miteinander durchbetrachten. Und vielleicht versuchen Sie mal das, was ich schon gesagt habe, ein bisschen tiefer auf sich wirken zu lassen, vor allem die Dinge, wo Sie spüren, das geht mich besonders an. Auch wenn Sie merken, es wehrt sich noch etwas in mir, ich kann das noch nicht bejahen, lassen Sie sich Zeit. Bitten Sie den Herrn um die Gnade, wenn es sein Wille ist, dass Sie sich dazu durchringen und in die Freiheit des Geistes finden. Und vor allem auf dem Weg der Heiligung bleiben und alles nutzen, was der Herr Ihnen da bereithält. Ich danke Ihnen fürs Mithören und ich hoffe auch das Mittun wollen.
Die Barmherzigkeit Gottes, das ist unser Thema in der Sendung Spiritualität. Sie haben einen Vortrag gehört von Pater Hans Burb aus Hochaltingen. Sie können diese Sendung auf CD bestellen bei Radio Horeb, wenn Sie es möchten, oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Einige der Gedanken können Sie auch nachlesen in dem Buch von Pater Hans Burb, erschienen im Unio Verlag. Die Angaben können Sie ebenfalls auf unserer Homepage finden, www.horeb.org, und dann unter dieser Sendung nachschauen oder beim Hörerservice nachfragen. Pater Burb, dürfen wir Sie zum Ende um den Segen bitten.
Ja, so segne ich und erfülle euch mit seiner unendlichen Barmherzigkeit, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Danke und vergelt's Gott.
Segne es Gott.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören auch Ihnen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.